Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu Die Liedhaber.
Ich war neulich bei meiner Tante gewesen. Sie wohnt nicht weit von mir entfernt. Und sie ist inzwischen Rentnerin. Also was heißt inzwischen, schon etwas länger. Aber hat immer mal wieder ja ganz interessante Stories auf Lager. Es ist immer ganz nett. Sie hat ihren Wintergarten bei sich. Und meistens dann im Sommer sitzen wir dann draußen und ja reden über Gott und die Welt. Vieles auch so um die Vergangenheit. Sie ist sehr viel gereist und so weiter und so fort. Hat viel gesehen, viel erlebt, viele Menschen kennengelernt.
Alte Menschen haben immer gute Stories.
Ist wirklich so. So auch ihren Nachbarn. Cap heißt der.
Cap.
Cap, ja.
Für was steht Cap?
Ich weiß nicht genau.
Also der heißt wirklich Cap.
Der heißt wirklich Cap, ja, ja.
Was?
Keine Ahnung.
Kennst du ihn?
Nee, ich selber habe ihn noch nie gesehen. Meine Schwester hat ihn wohl schon mal gesehen.
Okay.
Er ist auch in Rente. Und ich sag mal, ist so ein klassischer Freigeist. Also, das war so einer früher, der hat Pharmazie studiert. Also hat angefangen zu studieren. Hat es dann abgebrochen, war nichts für ihn. Dann wollte er Mathematik studieren. Ja, irgendwie helles Köpfchen auf jeden Fall.
Also dafür, dass du ihn nicht kennst, weißt du aber ganz schön viel über ihn.
Ich weiß sehr viel. Ja, ja, sie erzählt oft von ihm.
Also Cap wird hier noch eine Rolle
genau.
spielen.
Genau, also es gibt auch viele Stories über ihn. Aber eine Story, die muss ich jetzt hier nochmal auspacken.
Okay, ich bin gespannt.
Wie gesagt, also Freigeist, ne, wollte Mathematik auch studieren, hat es dann auch abgebrochen. Und was wurde am Ende? Jazztänzer.
Jazztänzer?
Ja, genau. Also krass. Irgendwie war das irgendwie was für ihn.
Hier in Deutschland?
Ja, hier in Deutschland. Also du musst auch vorstellen, wir sind gerade in den 60ern, 70ern.
Ja.
Also sehr früh hier noch. Ne? Studentenbewegung.
Besetztes Land.
Genau, ja. Er selber ist auch homosexuell.
Spielt das eine Rolle?
Es spielt auch eine Rolle gleich wegen der Story.
Okay.
Genau. Ich sag das nicht umsonst.
Okay.
Aber einfach, dass du mal so ein Bild bekommst von ihm. Ich hoffe, du hast hier jetzt irgendwie ein Bild malen können.
Mehr oder weniger.
Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr offener Typ. Beschwert sich auch immer sehr, sehr viel. Also auch sehr politisch angehaucht. Aber ja, auch Cap hat so sein Privatleben. Und davon bekommt meine Tante eben auch viel mit. Und was hat sie jetzt erzählt? Sie meinte so, ja, also dem Cap ist letztens was rausgerutscht. Und ich meine so, okay, was denn? Meinte so, ja, also er hatte letztens einen Gast, sag ich mal, bei sich gehabt.
Okay.
Wesentlich jünger. Also Cap ist auch natürlich auch in Rente, der wird paar 70 sein.
Was heißt jünger?
Anfang 20.
Oh, okay.
Genau, ne? Anfang 20. Ja, der war halt irgendwie, also meine Tante hat so beobachtet, die waren irgendwie, sind zu sich nach Hause gegangen, also zum Cap nach Hause und hat ihn mal drauf angesprochen, meinte, ah, okay, neuer Kumpel, neuer Freund, keine Ahnung was, ne?
Ist ja auch in Ordnung.
Ist ja auch in Ordnung, genau, in Ordnung. Keine Ahnung, vielleicht stehen die auch in einem ganz anderen Verhältnis zueinander.
Ja.
Und er meinte so, ja, so, Schaffi heißt er.
Schaffi.
Genau.
Cap und Schaffi.
Genau. Und der kommt paar Mal vorbei. Ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut und so weiter und so fort. Ne? Und meine Sanne war schon so ein bisschen, okay, ist das jetzt Freundschaft? Ist das vielleicht so ein bisschen mehr?
Weil der Cap ist ja auch homosexuell.
Richtig.
Also es wäre nicht komplett auszuschließen.
Genau, genau.
Okay.
Vom Erzählen so ein bisschen später ist ihm mehr oder weniger in Anführungsstrichen rausgerutscht, dass die ein Verhältnis haben. Ich glaube, er wollte es jetzt nicht unbedingt meiner Tante so erzählen, direkt, aber ja, im Eifer des Gefechts, irgendwie hat er was gesagt von wegen, ja, und da war er irgendwie eifersüchtig oder so.
Okay.
Und dann, ne, ja, also meine Tante hat 1:1 gezählt. Also Cap hat ein Verhältnis mit Schaffi.
Okay.
70 und 21.
Ja, ich meine,
wo die Liebe hinfällt, kann man jetzt sagen.
Wo die Liebe hinfällt, also wer bin ich jetzt hier, die Moralkeule zu schwingen?
Ja. Naja, also die Sache ist die, ich meine, erstmal sehr, sehr interessant. Meine Tante war auch so dieses, interessant. Der Cap ist halt auch so einer, also es kam jetzt nicht ganz überraschend. Aber ja, also was ist Schaffi für ein Typ? Die Sache ist halt die, er kommt sehr, sehr oft vorbei. Ne?
Okay.
Genau, und sie verbringen viel Zeit miteinander.
Kennt deine Tante auch Schaffi?
Ja, das kommt auch noch, pass auf. Aber eines Tages bringt Chaffee jemanden mit.
Okay.
Und der Cap war erstmal so, okay, wer ist das? Also es war eine Frau.
Also eine Frau.
Es war eine Frau, die war so, die müsste so Mitte 30 sein.
Also älter als Chaffee.
Also auch älter als Chaffee.
Okay.
Chaffee ist gar nicht so einfach, Chaffee ist gar nicht so schwer bei ihm.
Der ist on Tour.
Ist so, ne? Aber es ist halt so dieses, okay, also er macht die Tür, du musst dir vorstellen, Cap macht die Tür auf und dann steht da Chaffee mit irgendeiner Dame. Und die kommen auch ganz verständlich, selbstverständlich einfach rein. Ne? Und setzen sich dann hin auf die Couch und sowas. Und Cap leicht verwirrt, aber leicht, ja, zustimmt, sag ich mal.
Ich meine, ist ja nichts Schlimmes.
Erstmal, ja, erst genau. Mal, genau. Ja, aber muss vorstellen, die sitzen dann da auf der Couch und Cap geht dann in die Küche und macht irgendwie, bereitet so ein bisschen was vor und sowas. Irgendwie an Trinken, Essen, was weiß ich und so weiter. Ich meine, er hat ja Gäste da, ne? Und geht dann wieder zurück ins Wohnzimmer und dann sitzen die da und knutschen. Also, ja, was? Genau.
Also, sofort, was?
Ja, also, genau.
Und wie hat dein Cap reagiert?
Genau so. Also, dieses, also was geht hier ab?
Was passiert hier
gerade? Was passiert hier gerade? Also so ganz selbstverständlich. Also als ob das abgesprochen wäre. Nach dem Motto, also ich hab dir doch erzählt, Cap, dass ich mit der komme und sowas. Und keine Ahnung. Aber hat er natürlich nicht. Wie gesagt, die sitzen dann da und knutschen und sind sehr innig miteinander. Und
aber auch, was denkt sie, wo sie gerade ist?
Genau, keine Ahnung. Also
hey, komm, lass
sehr
uns,
komische lass uns Konstellation.
Gehen darum machen.
Ja, ist so. Und jetzt kommen wir so, wie reagierst du da als Cap? Weil, machst du da mit? findest du da scheiße?
Schmeißt du beide raus?
Ist das toxisch? Ist das jetzt die neue Welt?
Macht man das heute so?
Macht man das heute so? Genau. naja, also, und das hat er meiner Tante dann irgendwann später mal erzählt. Und meine Tante war irgendwie so, also guck mal, Cap, ich will nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, also ich meine, Chaffee ist auch recht jung und du merkst ja auch so ein bisschen, also der lebt sein Leben in freien Zügen, sag ich mal, oder sagt meine Tante. Ist das was Längerfristiges bei euch? Ne? Und Cap war so dieses, ja, also eigentlich schon und sowas. Also der sieht sich da auch mit diesem Chaffee, auch längerfristig.
Aber also Chaffee das auch so?
Genau, also meint er das ernst. Aber meine Tante meint auch so dieses, ey, also ich glaube, den Chaffee, den musst du irgendwie loswerden, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Und er meinte so, ja, also ich habe da noch mit ihm gequatscht und so darüber und ich fand das nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, wir machen einen kleinen Zeitsprung.
Ach, es geht noch weiter.
Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Meine Tante, eines Tages.
Also wie viel später sind wir jetzt?
Lass mich eine Woche, okay, zwei Wochen sein. Woche, okay. So, sie fährt Bus, ja, und ist auf dem Weg zu sich nach Hause. Und wie gesagt, ist im Bus und merkt, hinten sitzt so ein, ja, ich sag mal, jüngerer Kerl und eine Frau. Also an einem Sitz sozusagen. Und gegenüber, du weißt ja, wie Busse aufgebaut sind, sitzen zwei Kinder. Und sie hatte so ein bisschen beobachtet, aber hat schon gemerkt, okay, die Mann und Frau und die beiden Kinder, die gehören irgendwie zusammen. Also scheint wahrscheinlich irgendwie eine Familie oder so zu sein. Naja, auf jeden Fall, Mann und Frau sitzen an einem Sitz sozusagen und werden im Bus auch so ein bisschen innig. Ja, okay. Ja, wie es halt, ja. Ich wollte schon sagen, wie es halt in einem Bus so zugeht, aber irgendwie auch nicht, also keine Ahnung.
Muss jetzt nicht sein.
Muss nicht sein. Weil, also meiner Tante war es auch so ein bisschen unangenehm. Also kennst du das, wenn du so, du willst nicht hingucken, aber weggucken schaffst du es irgendwie
also
auch nicht.
Also schon so ekelhaft rumgemacht.
Ja, genau. So. Also wirklich. Also.
Na, das ist nicht nice.
Wow,
das ist
nicht geil. Macht man nicht. Nee, ne? Nicht cool. Im Bus.
Nee.
Naja.
So im öffentlichen Raum so ekelhaft rummachen, ist jetzt nicht meins.
Ja, nee, also muss nicht sein. Naja, also meine Tante denkt sich, okay, irgendwie ganz, ganz komisch, aber ich steig ja bald aus. So, dann steigt meine Tante aus und die beiden samt Kinder steigen auch aus. Dann denkt sich, oh, okay, es ist irgendwie einer aus der Nachbarschaft oder jemanden, den ich nicht wirklich kenne, weil, wie gesagt, man kennt sich eigentlich so ein bisschen. Naja, und dann geht sie so Richtung Haus, also zu sich nach Hause. Und irgendwie sind diese vier immer noch da. Und da hat es so ein bisschen Klick gemacht bei meiner Tante, weil sie dachte sich so, oh, ist das vielleicht dieser Schaffi?
Das muss Schaffi sein.
Weil,
aber wo kommen die zwei Kinder her?
Genau, also junger Kerl, ältere Frau und ja, irgendwie keine Scham, was Knutschen anbelangt. Das klingt irgendwie nach Schaffi. Aber was machen jetzt die Kinder auch hier und sowas, ne? Naja, also sie ist dann zu Hause und wie gesagt, meine Tante hat einen Wintergarten, also auch riesige Fenster. Und sie wohnt sozusagen direkt, also sie kann direkt auf die Straße gucken und sieht sozusagen das Geschehen einfach. Das heißt, sie war dann oben bei sich auf dem Wintergarten, riesige Fenster und dann siehst du halt ihn mit ihr immer noch irgendwie rumknutschen und die Kinder stehen halt. Und dann geht er auf einmal ins Haus und ab da hat sie gemeint, okay, das ist der hundertprozentig.
Geht ins Haus. Besucht wahrscheinlich Cap.
Genau, ne? Geht ins Haus, nach 10 Minuten oder sowas, kommt er wieder raus.
Während alle noch auf der Straße stehen.
Genau, ne?
Okay.
Dann verabschiedet er sich wieder nochmal von ihr und knutschen dann wieder. Also bis die Kinder sogar gesagt haben, ey, Mami, lass jetzt mal gehen. Also irgendwann wollen die Kinder auch nach Hause. Ja, und Schaffi geht dann wieder nach oben zu Cap. Und das war's dann auch erstmal. Am nächsten Tag sieht meine Tante Cap und spricht ihn eben so ein bisschen darauf an, nach dem Motto, hier, kann es sein, dass der Schaffi bei dir gestern gewesen war? Und er so, ja, genau, also wir haben gestern wieder gechillt und sowas. Alles in Ordnung, Entwarnung, bei mir und Schaffi.
Läuft's prima.
Läuft's prima, wir haben uns ausgesprochen. Besser geht's nicht.
Bist der Cap so naiver? Möglich.
Ja, schon. Okay. Schon. Meine Tante war doch so dieses, okay, sage ich da jetzt was oder nicht? Und sie meinte, ich muss das ihm sagen. Und sie meinte dann so, hier, also Cap, sei mir nicht böse, aber ich glaube, dieser Schaffi, der spielt hier ein ganz anderes Spiel mit dir. Man so, ja, wieso denn und sowas? Und dann hat sie ihm halt die Geschichte erzählt. Und Cap natürlich dann so ein bisschen wieder, ja, geknickt, sag ich mal. Und nach dem Motto, so dieses, also ich dachte, wir haben darüber geredet und sowas. Und hat dann auch wieder versucht, ihn irgendwie in Schutz zu nehmen. Also es ist auch ganz witzig, wie, ja, toxische Beziehung. Es ist eine klassische toxische Beziehung.
So, jeder von außen erkennt das, nur...
Nur Cap nicht.
Ja.
Also er sagt so, ja, aber, ja, der hat doch gesagt und sowas. Aber er meint auch, ne, und schwieriges Leben hat er auch und bla bla bla. Ja, Schaffi ist einfach ein gerissener... Playboy.
Mit Frauenkindern.
Genau. So.
Aber weiß die Frau, dass der mit Cap auch irgendwie sowas macht oder hat?
Ja, ich weiß nicht. Also meine Tante ist der Meinung, weil sie spinnt jetzt natürlich in ihrem Kopf ein paar Szenarien durch.
Okay.
Ja, so nach dem Motto, guck mal, also wir haben jetzt hier einen 21-jährigen Jungen.
Mit zwei Kindern?
Genau. Nicht böse gemeint, aber Cap, ich meine, ja, 70 Jahre... Schaffi sieht vielleicht auch nicht schlecht aus und sowas. Ich weiß nicht, ob er, also die Frage ist, was hat er an Cap?
Ist das wahre Liebe?
Ist das wahre Liebe? Oder steckt da vielleicht nicht noch mehr dahinter?
Okay, und sie denkt, dass Schaffi irgendeinen gerissenen Plan hat?
Ja, pass auf, okay. Weil...
Geile Story, oder?
Weil Cap hat irgendwann mal erzählt, dass Schaffi, ja, er hat natürlich auch so ein paar Freunde und sowas, und die seien so nett gewesen und ihm ein Auto zu schenken. Okay?
Okay.
Ja, kann man halt so machen.
Ja, so Freunde hätte ich auch gerne.
Genau. Und diese haben ihm halt gebeten, irgendwie nach Amsterdam zu fahren oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und er wäre jetzt irgendwie bald demnächst unterwegs nach Amsterdam, hat jetzt auch dieses Auto geschenkt bekommen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und genau, das hat er dem Cap irgendwie erzählt. So. Meine Tante sagt so, hier, okay, Cap, pass mal auf. Also, Schaffi hat ein Auto von Freunden bekommen. Damit soll er nach Holland fahren. Nach fucking Holland. Was meinst du, was er damit macht? Beziehungsweise besorgt.
Ja, aber ist doch
ich
schon...
Ich weiß, ist ein weiter Reach. Was ich sagen will, oder was meine Tante sagen will, Schaffi hat vor...
Also Schaffi ist...
Schaffi hat vor, bei Cap in seiner Wohnung, ich sag mal, so eine Art Drogendeponie aufzubauen.
Was?
Was? Ja, weil nach dem Motto, also sie sagt, guck mal.
Es ist der Walter White.
Ja, irgendwie sowas, ne? Weil nach dem Motto so dieses, wenn Shafi, ich sag mal, sie hat so ein paar Drogen bei dir, Cap, lagert und die Polizei aus irgendeinem Grund bei dir auftaucht, ja, dann ist Shafi raus. Und du, Cap, du bist am Arsch.
Meinst du?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, meine Tante auch nicht wirklich.
Nein, ich meine, meinst du, dass der Shafi das im Kopf hat?
Also meine Tante hat schon, ich sag mal, gute Menschenkenntnis. Sie hat auch sehr, sehr viele, viele verschiedene Leute kennengelernt. Und von dem, wie Cap die Dinge erzählt, von dem, was sie auch von Shafi mitbekommen hat, wie sie ihn eingeschätzt hat, gesehen hat, ich weiß, es ist schon eine krasse Behauptung. Es muss nicht unbedingt Drogen sein.
Aber du meinst, da ist ein bisschen Substanz da.
Genau, also ich sag mal, also dass er ihn ausnutzt, das würde ich auch sagen, okay, mittlerweile. Von dem, was meine Tante erzählt. Dass er so ein bisschen, guck mal hier, ich habe irgendwie eine Wohnung, in Anführungsstrichen, zu der ich immer hingehen kann. Da ist halt ein älterer Typ, der, wo ich gemerkt habe, der steht auf Männer. Und ich spiele da so ein bisschen mit.
Aber die wahre Liebe ist es nicht?
Die wahre Liebe ist es dann leider nicht.
Ja, ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, was Shafis sexuelle Präferenzen sind, aber wenn ich eine Familie hätte, vielleicht auch zwei Kinder hätte, und wenn ich nicht, ich weiß ja nicht, wie es bei Shafi ist, wenn ich nicht bi- oder homosexuell wäre, also schon ein hartes Opfer, was er da bringt. Also da muss schon einiges bei rumspringen.
Genau, also was natürlich auch sein kann, ist, dass Shafi gar keine Familie hat. Also auch die Frau mit den zwei Kindern, vielleicht
nutzt er die auch aus.
Genau, vielleicht sind das auch gar nicht seine Kinder in dem Moment, sondern einfach auch eine weitere Beziehung, die er da eingeht oder es irgendwie auch offen hält. Das erklärt auch so ein bisschen, warum sie auch in der Wohnung war. Weil, ja, wie gesagt, also
wilde Story.
Wilde Story.
Wilde Story.
Ja, was, also, puh.
Also, du hältst uns
diesbezüglich
auf dem Laufenden.
Ja, wirklich. Also, ich bin demnächst wieder bei ihr und werde dann auch aktiv mal fragen, weil, wie gesagt, ich fand das schon sehr interessant, was sie da erzählt hat. Die hat sehr, sehr interessante Stories, auch sehr interessante Nachbarn. Also, wie gesagt.
Also, es bleibt spannend
hier. Es bleibt spannend, ja.
Beziehung aus der Nachbarschaft.
Ja, wirklich.
Wild.
Ja.
Gut, wir müssen uns entschuldigen, etwas längere Story heute, aber spannend. Aber wir haben ja Zeit heute,
Genau.
Denn worum geht's heute? Heute bringen wir, den Six God mit. Aubrey Drake Graham persönlich, Certified Loverboy.
Finally.
Ja, der Name Drake ist schon ein paar Mal gefallen und wir haben jetzt gesagt, wir haben letzte Woche Kendrick gemacht, To Pimp a Butterfly. Jetzt bringen wir Drake mit und dann haben wir uns ein Projekt ausgesucht, was kontroverser ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist, würde ich auch sagen, nicht eins seiner besten.
Ja, also Certified Loverboy oder wie ich sagen würde, 1,5 Stunden Tortur.
Das ist schon lang.
So nenne ich das Album.
Du bist ja nicht so ein krasser Drake-Fan, hat man inzwischen herausbekommen, sondern eher Kendrick als Drake. Mhm. Was ist dein Problem eigentlich mit Drake?
Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir damit an, dass ich Drake eigentlich mochte. Also zur Anfangszeit, gerade auch so mit seinen Mixtapes, So Far Gone zum Beispiel, fand ich sehr krass.
Ultra geiles Mixtape.
Also sehr geil, wirklich. Thank Me Later ist, ich sag mal, ist so ein klassisches Studioalbum, wo es vielleicht ein paar Misses gibt.
Sein Debütalbum.
Ne? Aber ich würde trotzdem sagen, rundum auch ein cooles Album für mich gewesen. Ich habe es gerne gehört. Also da sind immer noch Tracks gewesen, wo ich sagte, die erinnert mich auch so an die Anfang 2010er Zeit. Und ich würde sagen, für das, was es ist oder war, cool. Und dann geht es natürlich auch weiter mit Take Care. Ich würde sagen, sein bestes Projekt bis heute. Das finde ich halt so schade, weil ich glaube, Drake, der frühere Drake, ist ein ganz anderer Drake gewesen. Einfach ein hungriger und ambitionierter Drake. Und ich glaube, so ab der Zeit mit Views hast du schon gemerkt, dass er natürlich auch einen Status erreicht nach dem Motto too big to fail. Und ich glaube, das ist mein größtes Problem. Ich habe kein Problem damit, dass er erfolgreich ist, dass er erfolgreiche Musik macht. Ich habe auch nicht unbedingt ein Problem damit, dass er gerne zwischen den Genres springt. Also ich sag mal hier irgendwie Pop oder auch Dancehall-Musik, Afrobeats
und so weiter. Ich würde sogar sagen, das ist eine seiner größten Fähigkeiten.
Genau. Ich finde das okay. Ich finde es sehr berechnend. Also da steckt natürlich auch sehr viel Kalkül dahinter. Womit ich so ein bisschen das Problem habe, ist, ich meine, die Zahlen spiegeln es natürlich ein bisschen wider. Er ist die größte Figur im Hip-Hop, laut Zahlen. Damit kannst du jetzt natürlich sagen, okay, ich bin einer der Big Three. Oder ich bin der krasseste von allen. Also ich finde, er macht einfach die Kultur des Hip-Hop, da sehe ich ihn einfach nicht. Und irgendwie, dass er das Gesicht ist, sozusagen, das gefällt mir einfach nicht. Also sozusagen das Aushängeschild. Also wenn man sagt hier, ey, wer ist dein Favorite Rapper überhaupt? Und wenn dann der Name Drake fällt, dann habe ich das Gefühl, man hat Hip-Hop als solches nicht verstanden. Weil Drake steht einfach für Hauptsache gute Hits, Hauptsache große Hits. Und ist mir egal, was es mit meinem Image macht. Ist mir egal, was es mit der Kultur macht. Es ist mir auch egal, wer es hört. Hauptsache so groß wie möglich. Natürlich haben das auch andere Rapper gemacht. Aber ich finde, Drake treibt es einfach auf die Spitze. Und wenn man sich jetzt so die Alben anhört und nochmal durchgeht, gerade bei Certified Lover Boy, das ist wirklich ein Album, um es mal komplett zusammenzufassen, nichts nimmst du mit. Komplett null. Wir bewegen uns einfach in Drakes Kopf und in seiner, ich sag mal, in seiner Spirale von der hasst mich, die hasst mich, die Beziehung von 2001, die ich in der Schule noch hatte, die nehme ich jetzt auch nochmal hier auseinander. Und das ist so, also wo ist denn hier eine Basis für, ich höre mir dieses Album nochmal in 10, 12, 15 Jahren, keine Ahnung, an.
Das finde ich was krass, was du sagst, weil ich musste daran auch denken, ne? Denn Drake hat eigentlich den Anspruch an sich, etwas zu machen, was irgendwie langlebig ist.
Nein!
Was größer als er selbst vielleicht sogar ist oder Nein. über ihn hinauswächst. Aber er hat so viele Projekte, die meines Erachtens so schnell in Vergessenheit geraten.
Ja, genau.
Also Certified Lover Boy würde ich 2024, ich wüsste nicht, warum ich das hören sollte. Es gibt manchmal so ein paar Sachen, da setzt er den Trend. Und dann ein paar Leute springen dann auf den Zug und der hat so ein bisschen die Welle so ein bisschen angestupst. Ich meine, sein großer Name, seine große Marke und sowas bringt den Stein so manchmal ein bisschen ins Rollen. Aber das Projekt selbst, was er manchmal da macht, es gibt so wenige Projekte von ihm, die meines Erachtens einen Wert haben, den 5, 10, 15 Jahre noch zu hören.
Ist so. Und auch so, wie du gesagt hast, schon mit den verschiedenen Musikrichtungen. Also wem nützt das am Ende? Ich habe eher das Gefühl, es nützt eher Drake als der Person oder dem Genre selbst.
Er ist halt sehr krass im Momentum, finde ich. Also genau. Er nimmt auch das Momentum gerne mit oder stößt auch gerne das Momentum mal an.
Genau, aber er ist auch nur zum Momentum da.
Genau, aber er hat den Anspruch, glaube ich, manchmal an sich, langjährig zu sein. Aber das zeigt er nicht.
Genau, also auf die Art und Weise schaffst du das auch nicht.
Also wenn du über die Big Threes redest oder wenn wir über Kendrick letzte Woche reden, du würdest ein To Pimp a Butterfly, was jetzt knapp 10 Jahre alt ist, das hat heute noch mehr Gewicht als Scorpion oder Views, was 2016 rauskam.
Ist so. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, Drake an sich hat Talent. Er hat auch ein gutes Gespür für Musik. Also auch dieses sich selber immer ins Lächerliche ziehen. Er weiß, dass er natürlich sehr, sehr viele Feinde hat. Und damit spielt er auch. Ne? Ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ne? Aber er ist so ein bisschen, ja, dann treibe ich es noch mehr auf die Spitze und mach's dann noch lächerlicher.
Ja, ich sag auch immer, inzwischen hat er so viel Gesprächsstoff oder er sorgt für so viel Gesprächsstoff für, ja, positive, aber auch vor allem negative Sachen. Eskapaden, Ausrutscher, kontroverse Sachen. Mhm. Natürlich, je größer du bist, desto mehr Kontroversen werden auch auftreten. Mhm. Aber genau der Take Care oder Thank Me Later Drake, der wirklich hungrig war und wo man geredet hat, so, welchen Platz wird er hier im Hip-Hop oder im Rap-Game einnehmen? Mhm. Weil der hat geile Bars, der hat geilen Flow, der hat ein gutes Team hinter sich. Wo sehen wir ihn die nächsten 10, 15 Jahre? Mhm. Und hättest du mich gesagt, 2010, guck mal hier, dieser Typ, der hat jetzt gerade Thank Me Later gedroppt. In 15 Jahren wird seine Diskografie so aussehen, mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass er da landet.
Ist so. Und das finde ich schade, weil wie gesagt, Certified Lover Boy, also man kann es, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel oder sehr, sehr guter Vergleich. Take Care, wenn du, ich sag mal, wenn du dir die Thematik von Take Care mal vorstellst jetzt grob, dann wirst du eine Ahnung haben, worum es geht. Und das kannst du auch in 10 Jahren mitnehmen. Certified Lover Boy hingegen ist so ein Momentum-Album, weil wir sind jetzt hier im Jahr 2021, da ist es rausgekommen. Und ich sag mal, der Beef mit Pusha T zum Beispiel, der ist jetzt schon eine Weile gewesen, aber er schwimmt da ja immer noch rum. Also es gibt immer noch so ein paar Thematiken, gerade auch die Geschichte mit seinem Sohn und so weiter und so fort. Ne? Da gehen wir auch noch mal drauf ein. Aber das ist so, er beschwert sich ja die ganze Zeit auf diesem Album in dem Moment. Das heißt, in 10 Jahren sind diese, ja, die Beschwerden oder die Themen, die er hatte in seinem Kopf, die sind einfach nicht relevant.
Ja, das Album hat wirklich nicht mehr so viel Relevanz.
Genau.
Also vor allem, also inhaltliche Sachen teilweise, die sind inzwischen vorbei. Auch diese Kanye West-Geschichte.
Richtig.
Die ist einfach vorbei.
Die ist ja vorbei. Und dann ist ja ganz nett, dass man das dann halt zu der Zeit gehört hat. Aber wie viel Standing Power hat das dann am Ende?
Genau. Und es ist halt die Frage, was will Drake? Will er ein Album für den Moment haben? Dann funktioniert das auch mehr oder weniger. Das hat er ja auch gemacht. Oder will er ein Album, das, ja, über Jahre hinweg noch gehört werden wird.
Mhm.
Und das sehe ich hier bei Certified Lover Boy nicht.
Genau. Und ich bin sicher, also, dass Drake, man ihn nur im Hip-Hop erwähnen wird, aufgrund der Zahlen. Aufgrund der Zahlen, die er gemacht hat.
Aber die Zahlen kommen ja irgendwo her. Die Zahlen erreicht ja kein anderer.
Das stimmt, aber und da ist dann natürlich auch die Frage, wen erreichst du? Weil die Zahlen, die er macht, da merkst du natürlich, dass das ein sehr breit gefächertes Publikum ist. Was auch okay ist, was auch okay sein mag. Das sind, meiner Meinung nach, sind das Fans, ja, wenn es nicht das Album ist, mein Gott, dann schmeißt er das halt weg. Dann hat er im nächsten Jahr oder in 2 Jahren For All The Dogs. Ja, dann nimmt man das auch gerade mit. Aber ist das jetzt so ein Ding, wo du sagst, okay, meine...
Sind keine Die-Hard-Fans,
weißt du? Nein, also so... Ich glaube, dass es taucht in keiner besten Liste auf, bei irgendeinem Fan. Das ist ein harter Take.
Boah, aber ich würde es unterschreiben. Also, ich weiß nicht, wenn irgendjemand fragt, zeig mir deine besten 5 oder 10 Alben.
Tut mir leid.
Ob Certified Lover Boy da irgendwo auftaucht.
Tut mir leid.
Drake-Fan hin oder her.
Nothing Was The Same wird dann oft genannt. Oder Take Care.
Ja, ich finde, ne? Take Care schon besser.
Genau.
Ne? Aber also die ersten 3 Alben waren schon nicht schlecht.
Richtig.
Wie gesagt, ich will auch nicht sagen, ich bin ja auch nicht ganz so ein starker Drake-Hater wie du.
Mhm.
Ich sehe da so ein bisschen was in ihm. Aber es ist schon manchmal, also Certified Lover Boy. Ich finde, wir haben uns auch das Album ausgesucht, weil es schon sehr repräsentativ dafür ist,
voll,
was Drake teilweise inzwischen ist.
Voll. Also wir haben jetzt ums Drumherum gesprochen, also oder um den Kontext, auch von Drake. Aber wenn wir jetzt mal wirklich die Trackliste anschauen und die einzelnen Lieder ein paar rauspicken.
Zeigt eigentlich genau das über Drake.
Genau. Und dann wirst du, oder man wird ganz schnell merken, ja, dass viele Sachen einfach wenig Bestand haben. Und das finde ich schade.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rein, tauchen ein bisschen ins Album ein. Ja, 6. Studioalbum, 2021 rausgekommen, 21 Songs, 86 Minuten. Also ich bin ja kein großer Fan, sage ich ja immer wieder, von Alben, die zu lange sind.
Mhm.
Ich weiß, es ist so mit der heutigen Zeit, 2020er und sowas, ne, Streamingzeit, man macht auch in der Regel mehrere Songs. Das ist per se nicht unbedingt verkehrt, ich habe eigentlich nicht so ein großes Problem damit, aber es gibt einfach erfahrungstechnisch zu wenige Projekte, an die ich denke, die wirklich viele, viele Songs haben, also machen wir 15 plus die gut sind. Mhm. Ne? Frank Ocean vielleicht, Stevie Wonder, Usher.
Outkast.
Outkast, da wird schon eng. Ich sag immer, es gibt so viele gute Beispiele, die 9, 10, 11 Songs haben und die sitzen wie eine Eins. Die sitzen wie eine Eins.
Mach's doch einfach mal so.
Aber wie gesagt, Streamingdienst, ne, das ist ja. Also Streaming-Zeitalter ist einfach ein bisschen anders. Aber okay, es ist halt lang. Ist ja auch okay, aber dafür, dass es so lang ist, ist es nicht gut genug. Mhm. Es ist schwierig, mich bei der Stange zu halten für 90 Minuten oder knapp 90 Minuten. Certified Lover Boy soll der Teil einer Trilogie sein. Also das erste Album von drei, die zwei Nachfolgealben Her Loss und Honestly Nevermind, oder Honestly Nevermind und dann kam Her Loss raus, das ist die Trilogie.
Wow.
Ich weiß nicht ganz
krasse genau. Krasse Trilogie. Ja. Also ich bei sowas denke ich auch nicht an Herr der Ringe. Weißt du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Das ist für mich keine Herr-der-Ringe-Trilogie.
Ja, Matrix.
Ja, nicht mal, weil bei Matrix, die letzten beiden waren auch okay in der Fanbase, aber nicht mal das.
Also ich verstehe, also auch vom Zusammenhang, so inwiefern sollen die denn zusammenhängen, so, weißt du? Also auch so, keine Ahnung, wenn ich jetzt an so Trilogien denke oder auch jetzt Beyoncé, die jetzt zwei von drei Sachen rausgehauen hat.
So, danke schön.
Das sind zwar auch komplett andere Genres, aber es gibt ein Konzept dahinter.
Genau.
Und hier war das jetzt so, also Certified Lover Boy kam raus mit diesem doch sehr kontroversen Albumcover.
Ja, ich hab's nicht verstanden.
Also es gibt ja so viele, viele, ja, Theorien oder Gedanken dazu. Es zeigt 12 schwangere Emojis.
Ja.
Also was ich gehört habe oder was so eine recht starke Meinung ist anscheinend, dass 9 Monate später noch was kommen soll. Das war dann in dem Fall halt Honestly Nevermind, das kam dann 9 Monate später raus.
Okay.
Weiß ich jetzt nicht. Also so hängen die Sachen zusammen vielleicht. Verstehe. Und dann bei Honestly Nevermind, das ist ja so ein Dancehall-Album mehr oder weniger. Oder ja, Jersey Club oder wie auch immer, was auch man nennen möchte, das Haus von mir aus. Das hat am Ende noch den allerletzten Track Jimmy Cooks, der ein ganz anderes Genre ist, also ein bisschen Rap-lastiger mit 21 Savage. Und der leitet dann den letzten Teil der Trilogie ein, Her Loss.
Mhm. Okay, ich versuch dir zu folgen.
Genau, ich denke mal, so ungefähr soll die Trilogie mehr oder weniger zusammenhängen. Mhm. Wie gut das konzeptionell jetzt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ich finde, es war nicht so gut gelungen. Ja, also ihr seht es jetzt nicht, aber er schüttelt gerade ein bisschen den Kopf. Also wir wollen jetzt nicht auf die drei Projekte einzeln eingehen. Meines Erachtens haben die wenig Zusammenhang auch. Deswegen, wir bleiben bei Certified Lover Boy erstmal hier. Mhm. Certified Lover Boy, ja, was wird da angesprochen? Sachen wie Fame, Erfolg, Drake ist die dominante Figur im Business. Mhm. Aber ein bisschen Beziehung, ein bisschen Loyalität, Einsamkeit. Er wird auch manchmal ein bisschen sentimentaler in diesem Album.
Richtig.
Das Album hat ja alle Rekorde gebrochen, ne? Zahlen sind da, also Platz 1, ein Grammy hat es ja nicht bekommen, aber es war ein Erfolg, also ein kommerzieller Erfolg, was Zahlen angeht. Mhm. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es sehr lang ist, ich quäle mich so ein bisschen durch das Album, er hat unglaublich viele Features drauf.
Ja, ich glaube so 15 oder 16.
Ja, und das ist so ein bisschen, also ich werde nicht hier querbeet einsteigen, aber es gibt einen Song, der heißt No Friends in the Industry.
Ja.
Ich frag mich dann, Junge, du hast 10 plus Features hier drauf. Wenn jemand Friends in the Industry hat,
das stimmt, es passt ja gar nicht.
Du hast viele Feinde. Das will ich auch gar nicht bestreiten.
Aber Bro.
Aber wenn du, also du hast ja so viele Leute hinter dir. Und ich meine, hier die Leute, die auch teilweise drauf sind, jetzt 3 Jahre später, die waren ja nicht mehr im Team. Also ich finde auch im Album teilweise, er widerspricht sich teilweise. Also es macht manchmal so wenig Sinn, was er sagt. Und es ist so, ja, es hat gar keine Substanz manchmal. Ich will nicht sagen, dass jeder Track hier lame ist. Da sind ein paar Tracks dabei, so, ich finde die okay. Aber genau, es ist jetzt kein Track, wo ich sage, das ist eine 10 von 10.
Ich finde halt immer dieses, dass er immer so whiny ist und irgendwie, ja, der ist ja ganz alleine, wie du schon gesagt hast, ne? Und alle hassen ihn und eigentlich muss er dieses ganze Game alleine durchmachen und sowas. So, ne, gerade so die ersten 2 Tracks sagen das ja, ne? Boah, ja, ey, Drake, mein Gott.
Auch so manchmal in die Opferrolle reingehen. Oh, Junge, hör mal auf.
Wirklich, voll nervig.
Also lyrisch finde ich das Album miserabel. Also, Drake ist jetzt kein krasser Lyriker.
Also Girls Want Girls.
Ja, dazu kommen wir auch gleich. Also ich finde es auch, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, Hip-Hop muss nicht unbedingt immer eine lyrische Tiefe haben. Es muss nicht immer ultra viel Substanz haben. Du kannst auch über Noten, Drogen, Koks reden. Das ist auch in Ordnung. Bling-Era gibt's alles.
Ja.
Aber zeitweise sozusagen, ja genau, ich bin so whiny, ich bin so einsam und alle sind so böse und ich bin hier ganz alleine. Aber dann irgendwie eine ganz andere Schiene zu fahren, ne? Ich bin der Krasseste und ich ergötze mich daran und sowas, dass ich so toll und an der Spitze bin und hab dann no friends in industry, hab aber zeitgleich, was weiß ich, wie viele Leute hier drauf.
Und alle Frauen sind auch scheiße, genau, und verarschen ihn immer.
Überhaupt nicht kohärent. Also, das ist so manchmal, das stört mich manchmal bei ihm, ne?
Ich habe so das Gefühl, er hat so viele Probleme, aber er denkt nicht darüber nach, ist er vielleicht auch Teil des Problems? Also,
sowohl
trägt
auch,
er nicht ein bisschen selbst dazu bei?
Ich glaube, manchmal kriegst du Drake zu hart ab. Ich glaube nicht immer, dass er das Problem ist.
Ja.
Aber er ist auch manchmal Teil des Problems. Natürlich, ich glaube, manchmal könnte auch Drake Sachen verhindern.
Sagen wir jetzt mal die Frauengeschichten hier. Auch so dieser eine Track, wo er, wie gesagt, die, das ist irgendwie eine Stripperin oder was weiß ich, ne, die er da finanziell jetzt unterstützt, weil die da ihr Business hat oder eine Business-Idee so, und er dann meint hier, also genau, ich unterstütze dich und sowas, ne, finanziell, weil du hast ja auch gar keinen, und das ist so ein bisschen, natürlich spielt er da auch seine Macht aus, klar, weil er auch Drake ist und sowas auch machen kann, aber ich glaube, er wundert sich dann auch später immer, wenn solche Personen dann vielleicht ihm irgendwie den Rücken zukehren. Warum auch immer, ne? Aber gerade auch, weil es immer dieses Missverhältnis gibt.
Ja, also ich meine, also du redest ja vom Song TSU. Ja, genau, also das ist eine Stripperin, es ist so eine kleine Story, die hat keine Mama, die hat keinen Papa, und jetzt kommt Drake, der Retter in der Not.
Genau.
Unterstützt sie finanziell, nimmt dafür aber auch wahrscheinlich sexuelle Dienste in Anspruch. Ja, und dann läuft's mal wieder
irgendwie. Und dann läuft's nicht.
Ja. Und dann ein paar Songs später beschwert er sich.
So.
Ja, hätte man das verhindern können?
Ist meine Frage.
Ironie des Schicksals. Wer hat Writing Credits auf diesem Song?
Ich glaube, ich hab's gelesen.
R. Kelly.
R. Kelly.
Ja, ja.
Also ja, wirklich Ironie des Schicksals. Ironie des Kann man Schicksals. Wirklich so sagen.
Ja,
ja, also ich meine, die Story mit seinem Sohn, ne?
Im ersten
Track, also, das ist die erste Zeile.
Die erste Zeile. Champagne Poetry, ja? Also erstmal cooles Sample.
Ja, voll.
Navajo, also, beziehungsweise eigentlich von The Beatles.
Beatles, ne?
The Beatles, ja, genau.
Ja, ja.
Also ist nicht meine Zeit und sowas, genau. Ne? Ist ein cooler Start ins Album eigentlich. Der sagt dann eigentlich so etwas wie, seit es mit meinem Sohn war und sowas, es war sehr hitzig und so, aber es lässt mich alles kalt. Aber du redest so oft von deinem Sohn, anscheinend lässt es dich ja nicht kalt.
Richtig.
Weißt du? Also kurz nochmal vielleicht in den zeitlichen Kontext. Wir haben jetzt das Jahr 2021. Der Beef mit Pusha T ist vor 3 Jahren passiert. Im Mai 2018 kam Pusha T's Diss raus, wo er dann gesagt hat, Drake, du hast einen Sohn. Ein Monat später kam dann Drakes Scorpion raus, wo er am Ende nochmal sagt, ja, ich habe wirklich einen Sohn. Mhm. Jetzt 3 Jahre später redet er. Also die Sache ist halt auch, Drake ist so ein großer Name, er ist so eine große Marke, der muss eigentlich jetzt, oder was heißt muss, aber was er jetzt macht, er nimmt eigentlich seinen Sohn sozusagen in diese Marke mit rein.
Mhm.
Er kann oder will er seinen Sohn jetzt auch nicht verstecken.
Mhm.
Und folglich nutzt er seinen Sohn auch. Also klingt jetzt irgendwie so böse, aber er nutzt seinen Sohn jetzt sozusagen auch, um die Marke Drake irgendwie zu fördern. Es gibt immer so 1-2 Zeilen im Album sowas, ne? Der Papa liebt dich so sehr und du liebst deinen Papa so sehr und sowas. Und also anscheinend ist das Thema deines Sohns ja doch nicht so irrelevant, wie du tust.
Mhm. Weil, wie gesagt, es sind auch 3 Jahre jetzt vergangen. Also man könnte ja auch sagen, also wenn hier du, Thema beendet.
Genau, wenn du nicht über deinen Sohn sprechen würdest, würde es keiner machen.
Würde es keiner machen.
Und er kocht es jetzt hoch oder erwähnt es und würde sich dann wundern, wenn irgendjemand das als sozusagen Munition nutzen würde.
Kendrick?
Ja.
Aber der hat noch ganz andere Sachen gesagt.
Ja, das ist
aber ja, ich glaube, das, ja.
Das ich finde persönlich nicht schlecht, dass Drake persönlich wird. Ich mag diese Seite an Drake, ne? Ich mag den Drake, der so ein bisschen weicher ist.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn er nicht den harten spielt. Ja, ich mag das an Drake.
Das wird ihm ja auch, oder wurde ihm auch oft angeprangert. Nach dem Motto, oh, der Softie und so des Hip-Hops und Der singende Drake dann auch noch, ne?
Aber ich finde, das hat er gut gemacht früher.
Ja,
das
hat er
wirklich gut gemacht. Ich mag diesen Teil besonders, Drake. Der kommt auch ab und zu mal hier vor.
Ja, ja, ja.
Und ich mag das.
Magst du den singenden Drake mehr als den rappenden Drake?
Tatsächlich würde ich sagen, ja. Und ich weiß noch damals, 2010, 2011, 2012, war ich in der Unterzahl.
Ja, ja, ja.
Weil er ist schon ein guter Rapper gewesen.
Ja, klar.
Aber ich habe immer den singenden Drake gemocht. Mhm. Und der war am Anfang als viel präsenter. Und der kommt ab und zu noch heutzutage. Hier auf dem Album auch. Also Champagne Poetry, der Song per se, der klingt gar nicht mal so schlecht.
Es klingen viele nicht schlecht.
Genau, aber es ist so, lyrisch ist das immer sehr schwierig, ne, weil es erstmal so ein bisschen widersprüchlich klingt und mit wenig Substanz ist. Also in diesem Album, da sind so viele verschiedene Sounds drin. So, welchen Drake kriege ich denn wieder? Der nächste Song, Puppy's Home, also ja, Puppy ist wieder da, keine Ahnung, ne? Ist ein cooles Sample irgendwie von, ne, Montel Jordan und sowas, ne? Aber es ist für mich ein richtig leerer Song.
Voll, voll.
Also der hat ein bisschen so ein Gym-Vibe, also kannst du im Gym hören, ein bisschen Pump-Up-Beat und sowas, ne? Es geht darum, Drake ist der krasseste und Nutten und Supermodels nehmen Koks. Ja, super.
Ja, ja.
Aber dann irgendwie sagen, ah, ich brauche das Geld und den Fame nicht und ich habe so viele Leute um mich herum und sowas, die mehr Ballast sind, weil sie unloyal sind. Aber irgendwie ergötzt er sich auch an seinem Status, an seinem Dasein, an seiner Macht und seinem Einfluss und seinem Ruhm. Das ist so, es ist manchmal so paradox bei ihm.
Es ist so. Dasselbe sagt er auch bei Fair Trade mit Travis Scott. Auch mal ganz kurz zu Travis Scott. Also wie gesagt, ich habe ihn ja jetzt auf Konzert gesehen und auch ein paar Sachen jetzt auch angehört. Also wie energetisch ein Travis Scott eigentlich ist. Also wie gesagt, Rockstar und sowas. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, hat der Bock?
Ja, Fairtrade klingen wie so zwei Tracks.
Ja.
Du hast den Travis Scott Part mit einem ganz eigenen, auch mit einer ganz anderen Musik, also Melodie. Und die ist auch Travis Scott üblich. Und dann hast du Drake am Anfang. Die Transition dazwischen ist okay, aber dann mixen, also die werden so zusammengemischt sozusagen, die erste und der zweite Teil. Und dann kommt ein Song dabei rum, der heißt Fair Trade. Ja? Und es klingt für mich so, man hat diesen Song einfach nur zusammengemixt, einfach um dieses Feature zu haben.
Ist so.
Ich finde diesen Song nicht schlecht. Der ist okay. Aber ich sag immer, Junge, diese beiden haben Sicko Mode gemacht.
Ja, genau.
Und von Sicko Mode zu Fair Trade, es sind so weite Unterschiede.
Also ich als Drake würde sagen, ey, also ich hab eben mit dir Sicko Mode gemacht auf deinem Album.
Sowas.
Und jetzt machen wir sowas.
Von diesen 21 Songs würde ich sagen, einer der besseren. Aber auch nur, also wenn ich jetzt Fairtrade auf Astroworld drauf machen würde, würde ich sagen, was ist denn das für ein Scheiß?
Was ist das für ein Scheiß, ne?
Hier jetzt in diesem Kontext würde ich sagen, ist auch einer der besseren Songs. Aber wie gesagt, diese beiden haben Sicko Mode gemacht. Und jetzt machen die sowas. Das ist so,
Way too sexy. Was sagen wir eigentlich dazu? Eigentlich müsste das unser Finalkommentar sein, aber
pass auf, also ich sag von Way Too Sexy, ich sage, dieser Song, der kriegt's ein bisschen härter ab, als er eigentlich ist.
Als
er
eigentlich ist,
okay. Ich finde, er klingt ganz cool, aber er, ich meine, hast du kennst das Video dazu?
Ach du Scheiße.
Also dieses Video ist ja eine reinste Comedy-Show.
Das ist,
also der läuft da mit seinem dicken Bauch am Strand rum, dann spielt er mal den Rambo.
Auch die Haare, ey. Und MJ ist er dann auch irgendwann?
Ja, genau, MJ spielt er dann auch mal nach. Boah, jetzt ist er schon eigentlich hart. Und dann am Ende tanzt er da mit Kawhi Leonard, mit diesem All-White-Kostüm da und wer ist noch dabei? Future, Young Thug.
Ja.
Und das ist halt einfach nur, das ist eine Lachnummer, das Video. Aber das meine ich so, Drake spielt damit. Das ist eine sehr kontroverse Sache, es sorgt für sehr viel Aufmerksamkeit und für sehr viel Gesprächsstoff. Das ganze Album vom Cover bis zu den Songs, bis zum Inhalt, ist eigentlich eine reinste, ja, ich will nicht sagen Comedy-Show, aber er nimmt sich nicht so ernst und er zeigt eigentlich, ich bin too big to fail, es ist egal, wie viel Aufwand ich hier reinmache, es geht an die Eins.
Ja.
Und so war es dann am Ende
auch. Und so ist es auch. Damit hat er auch wirklich Erfolg. Und das ist schon krass.
Das ist eine Parodie.
Ja, genau.
Es sorgt für Gesprächsstoff, weil es irgendwie lustig ist. Nicht, weil es vom Skill-Level so hoch ist. Und ich würde ganz gerne, dass man über Drake mehr redet, wie krass sein Skill und seine musikalischen Fähigkeiten sind.
Puh, ja, aber da wird schwer bei dem Album.
Girls Want Girls?
Boah, ey. Ja, auch so dieses, ja, die ganzen Mädels hier in meiner Umgebung sind lesbisch, aber ja, ich bin es ja auch. Ich meine, man weiß, der meint das ja nicht ernst.
Ja, klar.
So, aber
cool ist es auch nicht.
Irgendwie,
also
ich kann mit diesen Sätzen nichts anfangen.
Ja, also ist ein Song, der auch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mhm. Und ist halt die Frage so, geht es nur darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, Gesprächsstoff zu schaffen für den Moment? Mhm. Weil heute redet man nicht mehr darüber. Und wenn man darüber redet, eigentlich darüber, wie...
Nicht sein bester Track, ne?
Ja, wie lächerlich das eigentlich war.
Ja, ja. Ich finde auch Pipe Down zum Beispiel, ich finde Pipe Down an sich vom Song her tatsächlich noch einer der besseren Songs, meiner Meinung nach. Aber auch hier thematisch, ey, ach du Scheiße. Also so, ja, und dann, was muss ich denn noch alles machen? Und ich will, dass du mich so siehst, wie du Chanel siehst. So, was? Also, was für Frauen datest du denn auch? Jetzt mal ehrlich.
Ja, hätte man das verhindern können.
Hätte man das verhindern können. Meine Güte, ey. Also der ganze Song, ne, dreht sich nur darum. Dieses, ja, und dann habe ich dir das gegeben, das habe ich dir auch noch gegeben. Und du gibst mir irgendwie nichts zurück. Aber Chanel liebst du. Louis V auch.
Also Beziehung ist ja ein größeres Thema, ne. Er sagt ja auch mehrmals, er will irgendwas Ernstes, aber kann sich dann am Ende des Albums doch nichts Ernstes vorstellen.
Mhm, weil sie alle scheiße sind.
Ja, so. Also, weil es einfach nicht funktioniert.
Ja.
Und In the Bible mit Givian und Lil Durk, also mit den beiden hat er schon zusammengearbeitet. Ich glaube, Givian ist einer der besten Künstler, die letzten 5, 6, 7 Jahre rausgebracht hat. Ich mag ihn unglaublich gerne. Ich sage, das ist gern ganz eigenes, also bei dem müssten wir auch mal reden. Der passt auch sehr gut, also ich finde, der rettet den Song. Aber, also, ich sag mal so, machst einen Song darüber, über Liebe und Beziehungen, dass Frauen nicht so viel Party machen sollen, weil es nicht in der Bibel steht.
So, aber TSU haben wir ja schon, schon behandelt.
Ja.
Ne? Also du hältst dich aber auch irgendwie oft da auf in dieser Party-Szene.
Ja, also ich sag mal so, dass die Mutter seines Kindes.
Mit Bibel hat das auch nichts zu tun. Also ist mir egal, wie es passiert.
Genau, es ist mir egal eigentlich, ne, wer die sind und so, was die machen.
Ob es in der Bibel ist
oder nicht oder sowas. Aber wenn du dann A sagst und B lebst.
Und dich dann beschwerst.
Und dann noch beschwerst.
Ich glaube, das sind die Schlimmsten.
Dann wird das manchmal so ein bisschen, ja, schwierig.
Oh Gott. Die Folge wird lustiger, als ich dachte, ey.
Ja, es ist ein schwieriges Album.
Es ist wirklich ein schwieriges Album.
Ihr habt Heartbreak, mag ich?
Ja, aber so, da ist auch kein Drake vorhanden.
Also Drake macht es ja immer ganz gerne, der macht ja so ein paar Interludes ganz gerne mit auf seinen Alben, wo er Leuten dann sozusagen 2, 3 Minuten gibt. Das hat er schon mit Michael Jordan gemacht, mit Skepta, also
stimmt,
das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und hier ist es eben Yebbas Heartbreak und
ist cool. Man, Yebbas ist auch cool.
Ja, safe. Also ich glaube, viele Leute kannten Yebba nicht vor diesem Album und Drake hat schon viele Leute rausgebracht. Mhm. Ne? Er hat viele Leute mit seinem Namen hochgezogen. Mhm. Also Yebba war schon vor diesem Album jemand, aber ich glaube, durch Drake
klar
sind viele Leute nochmal auf sie aufmerksam geworden.
Mhm. Ja, aber auch so Knife Talk zum Beispiel.
Wenn du mich fragst, ist Liner mit Project Pat und 21 Savage, das ist gar nicht so schlecht.
Ja, also
Südstaaten-Vibe, ne? Also Project Pat von 36 Mafia, also von Memphis, Tennessee. Das ist schon...
Ja, klar.
Das fetzt schon rein.
Du hast auch diesen Memphis-Sound, hast auch drin.
Genau, ich finde, das fetzt rein. Produziert von?
Metro Boomin, ja, stimmt.
Ja, ja. 3 Jahre später, ein bisschen anders gegangen.
Genau. Ich finde irgendwie dieser toughe Drake da, na, dieses...
Bisschen Gangster sein.
Gangster und
ne? Also so Südstaaten-Sound hier von Memphis, ja, so ein bisschen so düsterer, gruseliger und sowas. Es kam ja dann auch kurz vor Halloween dann das Video dazu raus. Mhm. Das sieht ja so ein bisschen Horrorfilm-like aus, sage ich jetzt mal. Es ist für mich kein schlechter Track tatsächlich. Aber ich verstehe nicht ganz, wie der zu diesem Album irgendwie beitragen soll.
Hm.
Und das Lustige an diesem Track ist, der sollte eigentlich auf ein anderes Album drauf.
Oh, okay.
Dieser Track, der sollte eigentlich auf 21 Savage's Album drauf. Das kam 2020 raus, Savage Mode 2.
Mhm.
Weil Savage Mode 1 und Savage Mode 2 ist ein Album von Metro Boomin und 21 Savage. Und die wollten diesen Track erst da draufhauen. Haben sie dann nicht gemacht, weil sie haben dann Drake gegeben, ein Jahr später. Drake angeblich, laut DJ Academics, hat dann einen Tag vor Release noch den Verse aufgenommen und dann aufs Album gepackt. Also wo ich mir dann denke halt, bei sowas ja, ich habe da noch einen Song irgendwie in der Schublade, der klingt doch einigermaßen okay, lass ihn doch einfach aufs Album draufknallen.
Ja, ja, ja.
Also, was ist das Konzept dahinter? Haben die 20 Songs da nicht gereicht? Musste noch ein 21. Song sein? Oder brauchten wir noch unbedingt den aus der Schublade? Wir wissen nicht, wohin mit dem. Komm, wir packen den jetzt mal hier rein. Ich mag Alben, die Konzeption haben, wo es irgendwie Sinn und Verstand gibt. Und das wirkt manchmal, also dieses Album wirkt für mich einfach wie eine Ansammlung an Songs. Hat so ein bisschen manchmal Mixtape-Charakter.
Ja, voll.
Weißt du, also es wirkt einfach, die wirken nicht so, die sind nicht so gut, Hand in Hand. Wir hatten schon über Konzeption geredet, ne? Sei es Marvin Gaye, sei es To Pimp a Butterfly. Das muss nicht immer so sein. Ich habe damit kein Problem, wenn es auch ein bisschen lockerer ist. Aber hier wirkt es so zufällig zusammengewürfelt.
Ja, ja.
Ja, wie gesagt, dann kommt ja auch die Geschichte mit Kanye West.
Ja.
Die wird ja auch nochmal erwähnt.
Stimmt, stimmt.
7 a.m. in Bridal Path. Also, ich finde das zum Beispiel von Drake cool, immer diesen Timestamp plus Location. Ich finde das ein cooles Ding, was er bei seiner Karriere durchweg gemacht hat und sowas, ne? Genau, jetzt redet er über Kanye West Beef und sowas, ne? Ja. Jetzt redet heute keiner mehr darüber.
Nee, ist so.
Und dieser Song ist jetzt auch nicht so in meinem Kopf, dass ich sage, ich gehe dahin zurück, auch wenn der Beef vorbei ist. Du hast dir diesen Song angehört, weil du wolltest wissen, worum geht's hier gerade, was wird hier gerade erzählt und sowas, was sagen die einen und anderen. Aber sonst?
Ja, ich glaube, Drake war auch mehr in diesem Beef investiert als Kanye West irgendwie.
Ich glaube, Kanye West, den war das eigentlich.
Ja,
mein Gott. Der hatte seinen Kopf ganz woanders.
Nee, genau. Und wie gesagt, Drake schwimmt da immer noch rum. Ich meine, die sind ja jetzt auch wieder gut miteinander.
Ja, und deswegen redet auch keiner mehr darüber. Eben. Also.
Auch okay.
Genau, deswegen, also es ist wie ein Song ohne Gewicht. Und das geht meines Erachtens einfach zu lange hier durch, also.
Ja, wir sind hier bei Track 14 gerade und wir haben jetzt immer noch 7, also das ist.
Also ich würde sagen, vielleicht mal was Gutes.
Ja.
Meines Erachtens so der beste Track, You Only Live Twice.
Okay, ja,
mit
ja.
Mit Lil Wayne
ja,
und Rick Ross.
Ja, ja, das aber, ist, ja. Ja, genau. Wegen Lil Wayne und Rick Ross.
Ah, Lil Wayne, ich finde, Lil Wayne macht es krass auf dem Song. Rick Ross, ja, Ricky Rosé.
Ja, wie er halt ist.
Wie er halt ist und so. Aber auch, nee, ich finde auch, der Beat ist cool und ich finde auch, der Drake, so ein bisschen der alte Drake kommt ein bisschen raus. Mhm. Vielleicht hat Lil Wayne den gepackt und sowas, dieses Junge. Wenn ich auf diesem Song dabei bin.
Dann machen wir hier Take-Care-Zeit.
Genau, wir machen das wie Take-Care. Nicht so hier, wie was auch immer du da gemacht hast. Ne? Ja, ja. Weil ich meine, Jay-Z ist auch auf dem Album und den Song kannst du wegschmeißen.
Ich glaube, Jay-Z hatte da auch keinen Bock.
Ja, ich glaube auch. Ich dachte auch, das muss es jetzt
hier,
sein.
Hier, guck mal, ich mach dir da den Vers, ja, und dann.
Ja.
Das ist schon Ruhe.
Aber Jay-Z war da auch nicht gut drauf. Also der ganze Song ist für die Tonne.
Ja, ja.
Aber nee, You Only Live Twice, ich finde es cooler Beat. Fetzt rein, ne, float. Also alle drei, finde ich, machen einen guten Job. Deswegen, also feature-technisch, da sind Leute dabei und sowas, super. Ich meine, Kid Cudi ist dabei.
Ja, die Chemie stimmt da auch nicht. Also ich sehe mich mit den beiden auch nicht.
Ich meine, die hatten ja schon so ein, zwei Sachen mal zusammen gemacht. Ja. Ich meine, die waren auf My Beautiful Dark Twisted Fantasy drauf.
Ja. Ja.
Die kennen sich ja, mehr oder weniger, aber irgendwie, ich glaube, die beiden, das ist es nicht. Und Ty Dolla Sign's R&B-Song, der ist auch irgendwie, der ist einfach da. Also Get Along Better, rede ich noch heute von diesem Song? Weiß ich nicht. Vielleicht noch ein Song, über den wir auch nochmal reden könnten, weil der wird uns dem Ende zuneigen in der Trackliste. Fucking Fans.
Ah, oh, Mann, ey. Also, ja. Ich meine, er zeigt sich ja hier auch nur so ein bisschen von der verletzlicheren Seite oder er sieht so ein paar Dinge auch ein, ne? Das ist so ein bisschen, ja, so schon der, ja, wie soll ich sagen, Macho-Typ ist irgendwie oder ich sag mal, die nicht die richtigen Entscheidungen trifft, oftmals.
Er redet davon, dass er zu viel mit Fans da verkehrt hat so. Und sowas und eigentlich doch auf die Leute achten sollte, die wirklich für ihn wichtig sind. Also ich finde, das Thema Frauen bei Drake ist so ein bisschen schwierig.
Ist schwierig, weil, wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, er sagt A, aber lebt B.
Und beschwert sich.
Und beschwert sich. Also guck mal, jetzt, das ist der Track Nummer 20. So. Und wir gehen ein Album weiter. Gibt's da eine Entwicklung? Genau. Da bleibt die Autospucke weg. Es ist ja nett, dass er das sagt, aber.
Also, um das Ganze abzuschließen, ich sag mal so, auch im allerletzten Track, wo er noch ein bisschen redet, so, dass einfach Familie, er hat ein Kind, er hat auch mehr oder weniger die Mutter des Kindes. um die er sich so halbwegs kümmert. Aber so richtig Familie ist dann auch nicht für Drake.
Nee.
Dafür sind zu viele Eskapaden passiert. Keine Ahnung. Er kriegt es ja nicht so ganz hin. Vielleicht will er es auch nicht hinbekommen. Er hat auch mal im Interview gesagt, ich glaube 2018 oder 2019 war das, also es war noch vor dem Album, dass ja seine Karriere einfach auch sehr wichtig für ihn ist und sowas. Mhm. Und ich glaube, er nicht so ganz den Platz für die Familie sieht, auch wenn er eigentlich eine Familie gerne hätte, mehr oder weniger. Aber es muss eine sehr unterstützende Beziehung sein. Mhm. Und das soll halt nicht so viel Kräfte rauben. Sowas hat er gesagt. Hat er auch nicht ganz unrecht.
Und das schafft er nicht.
Ja, du siehst ja, also die paar Storys, die er hier in diesem Album erzählt und sowas, es läuft ja meistens schief.
Weil sie mehr Chanel mögen als ihn. Ich komme nicht klar auf diesen Satz.
Ja, Certified Lover Boy.
Ja.
Die Personifikation davon eigentlich, davon, was es ist, toxische Maskulinität inne zu haben, aber diese zu akzeptieren, aber dennoch zu wissen, dass sie zu einem unausweichlichen und auch einem herzzerbrechenden Ende führen. Das ist der Certified Lover Boy. Das ist Drake.
Das ist Drake, ja. Also wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass ja also irgendwie sehr viel liegen gelassen wird einfach. Weil Drake ist talentiert. Ich glaube, er hat auch ein, ja, er hat ein gutes Verständnis für, ich sag mal, Hits, aber auch, ja, ich sag mal, Features, gute Beats, irgendwie passt da alles, aber also er verkocht sich einfach am Ende. Und das finde ich einfach so schade, beziehungsweise sehr, sehr traurig zu sehen. Aber ja, ich meine, die Zahlen sprechen für sich oder geben was ganz anderes wieder. Und warum soll ich dann auch an dem System was ändern, wenn ich Drake wäre?
Ist halt die Frage, was du willst, ne?
Ist die Frage, was du
willst. Also willst du eine Legacy haben, die daraus besteht, dass man Alben noch 20, 30, 40 Jahre hört? Oder willst du jetzt den maximalen Erfolg haben? Und momentan fährt er mit dem jetzigen maximalen Erfolg sehr gut.
Ja, aber zu welchem Preis? Also eine Legacy wird es nicht geben.
Also ich höre weniger Songs von Certified Lowboy heute noch. Um ehrlich zu sein, gar kein Song.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch nochmal ins Album reingegangen, um es ein bisschen aufzufrischen, nochmal reinzuhören. Aber jetzt hier, guck mal, Puppy's Home. Ich weiß nicht mal, wie der Track klingt. Und das sind jetzt hier ein paar Stunden vergangen. Also. Und ich kann mir Songs merken.
Wenn ich mich jetzt hinsetze und sagen möchte, ich habe jetzt Bock auf Musik und höre mir jetzt ein paar gute Songs an, dann sind so viele Songs davor, die ich eher hören würde als Certified Lover Boy.
Mhm. Ja.
Aber es gibt Leute, die mögen das Album und das ist auch in Ordnung.
Ja, natürlich. Also Geschmack ist am Ende nur Geschmack.
Ja, ich sehe es, glaube ich, manchmal nicht ganz so böse wie du bei Drake.
Ja, so, puh.
Aber
ja.
Wir haben mit Certified Lover Boy jetzt, glaube ich, ein Projekt genommen, was eine gute Personifikation dafür ist, was Drake heute ist.
Ja. Ja gut, dann haben wir es wohl geschafft. Drake, Certified Lover Boy, was haltet ihr von dem Album? Wie findet ihr, ja, was macht Drake mit seiner Legacy? Wir haben jetzt schon sehr viel dazu gesagt, aber ja, jeder hat so seine eigene Meinung. Dazu könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Würde mich oder würde uns schon sehr interessieren, wie der Name Drake ja so ankommt bei dem einen oder anderen. Schreibt uns per E-Mail an dieliedhaber@gmail.com. Gerne aber auch auf Instagram @dieliedhaber. Auf TikTok sind wir auch vertreten. Gerne auch da mal reinschauen. Gerne den Kanal auch abonnieren. Und ja, Certified Lover Boy. Was sagst du?
Drake Certified Lover Boy. Mein persönliches Highlight war doch die Geschichte von Cap und Sheffy.
Also okay.
Auf die bin ich.
Auf die bist du noch hängen geblieben, ja?
Ich bin noch ein bisschen da hängen geblieben. Diesbezüglich muss uns auf jeden Fall noch updaten.
Gerne, gerne.
Beziehung aus der Nachbarschaft. Mein persönliches Highlight heute.
Ja, alles klar. Dann
sehen wir uns beim nächsten Mal, zur nächsten Folge, in der nächsten Woche. Und wir wünschen euch bis dahin einen wundervoll entspannten Tag. Und bis dahin.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.